In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, sprechen wir über Otto Bock, wir sprechen über EA, also Electronic Arts, und wir sprechen über Multi-Alternatives. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Robin, wir nehmen auf heute 1. Oktober, 18.25 Uhr geht's los. Draußen ist es dunkel, aber wir scheuen uns natürlich nicht. Jetzt wird Podcast aufgenommen.
Obwohl es auch extrem kalt ist. Ich grüße dich, Hendrik, hier bei uns im Office, weil wir, wie es scheint, die Heizung nicht angemacht haben und es nachts 5 Grad gehabt hat.
Ja.
Ist irgendwie die ungemütliche Jahreszeit, kommt langsam.
So sieht es aus. Bevor wir reingehen, natürlich immer noch der Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bevor wir zum ersten Themenblock reingehen, wo es um einen deutschen IPO geht,
gibt es wohl noch.
Was ist in den letzten Wochen, Tagen so passiert bei Now bei dir? Du warst viel unterwegs.
Ja, ich war extrem viel unterwegs. Wann ging es denn los? Wir haben das letzte Mal aufgenommen vor 2-3 Wochen, oder?
Genau.
Wir hatten einmal einjähriges in Österreich,
genau.
Now Community Event. Am Tag drauf hatten wir ein sehr tolles Event hier in Berlin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch ein sehr cooles Community Event. Ich fliege morgen nach Amsterdam, Niederlande Lounge. Wir haben gestartet mit einer Warteliste. Morgen geht's dann los. Es war recht viel zu tun tatsächlich.
Ja.
Jetzt noch mit den ganzen niederländischen Dokumenten regulatorisch. Dann war ich bei der Banking Exchange von Payment and Banking als Speaker. Dann war ich beim Private Banking Kongress als Speaker. Dann war ich in München beim Private Market Summit auch als Speaker. Und dann war ich 3-mal auf der Wiesn.
Das ist das Highlight.
Highlight ist, dass ich mit dir jetzt wieder hier sitzen kann.
Das hast du schön gesagt. Ja, viel unterwegs auf jeden Fall, aber macht sehr viel Spaß und vor allem auch.
Du begleitest mich ja immer, das ist schon toll.
Eben, das macht sehr viel Spaß und dann auch vor Ort auch Leute zu treffen, die dann auch selber irgendwie den Podcast hören oder bei Now investiert sind. Das ist immer.
Es macht den Unterschied.
Immer schön und der Austausch ist einfach super und auch vor allem auch die Community-Events leben genau davon.
Apropos Community, da kommt ein ganz cooles neues Feature bei uns in der App, nämlich für unser Referral-Programm. Da kann man gespannt sein.
Schon mal angeteasert. Genau, ich wollte eigentlich sagen, wenn ihr einen Wunsch habt, in welcher Stadt wir als nächstes mal ein Community-Event machen, schreibt uns gerne.
Wir planen aktuell Berlin und Frankfurt. Jetzt noch für dieses Jahr. Berlin voraussichtlich Anfang Dezember mit einem sehr, sehr coolen neuen Asset Manager, wo wir gerade im Onboarding sind. Mehr sage ich nicht. Und Frankfurt wahrscheinlich mit einem bestehenden Partner von uns.
Genau. Ich würde gerne nochmal Norddeutschland.
Ich würde
gerne Norddeutschland. Es hat jemand geschrieben Hannover bei Instagram. Ich dachte eher ein bisschen nördlicher, aber.
Hamburg.
Vielleicht. Kiel.
Nee.
Dänische Grenze.
Nee, das machen wir nicht.
Nein, also Plan wäre schon Hamburg gewesen auf der Liste. Also mal sehen, wer sich aus welcher Stadt bei uns am meisten meldet, dann schauen wir mal. Aber ich sehe schon, es ist super. Auch am Abend bist du in Plauderlaune und das sollen wir doch mal nutzen für den ersten Themenblock. Und zwar geht es um
Otto Bock.
Das ist ein toller Reim.
Hast du die ganze Zeit überlegt, ne?
Ja. Robin, wer ist Otto Bock und warum reden wir über Otto Bock?
Otto Bock ist ein Prothesenhersteller. Man kann sogar von einem Champion sprechen, wenn man denn so möchte. Ich glaube, wir sind sogar Weltmarktführer, ne? Mit Prothesen, Exoskeletten, Rollstühle und alles Mögliche. Und die haben die Mission, dass Menschen mit Einschränkungen, also gerade mit ihrer Motorik etc., weil irgendwie, keine Ahnung, Gliedmaßen verloren haben oder einfach grundsätzlich Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, dass sie ein besseres Leben haben. Da machen sie sehr, sehr viel Forschung und die machen jetzt einen Börsengang, was ziemlich cool ist. Auch von der Bewertung ganz ordentlich, über 4 Milliarden. Das ist von German IPO, schon nicht so schlecht.
Genau, du sagst es gerade und ich glaube, das ist das auch, warum wir reden, dass Otto Bock in Frankfurt an die Börse geht.
Das ist sehr atypisch.
Wenn ihr es hört, wahrscheinlich auch schon gegangen ist. Und dann wisst ihr auch schon ein bisschen mehr hinsichtlich Angebotsspanne, zu welchem Preis.
Die wollen ja bis zum 7. Oktober und am 9. ist erst der Handelstag.
Ah ja, perfekt. Dann sind wir sogar richtig up to date.
Immer.
Genau, aber wir können ja mal ein bisschen näher reingehen hinsichtlich Struktur. Dort sieht es so aus, dass die Nöder-Familie, also das ist
die Eigentümerfamilie?
Die Eigentümerfamilie, richtig. Altaktien verkaufen wird oder möchte im Wert von 602 Millionen, also klassisches Cash-Event.
Da kommt jetzt aber der Knackpunkt, weil in Summe wollen sie zwischen 750 roughly und 800 Millionen einsammeln. Mhm. Sprich, es ist eher ein Secondary Deal. Das heißt, also Secondary Deal heißt, ein Bestandsinvestor will auscashen, was auch typisch ist irgendwie so bei PEs im klassischen Sinne. Die wollen irgendwie Rückflüsse haben. Und tatsächlich fließt gar nicht so viel Kapital an die Firma. Also man gibt ja bei einem IPO üblicherweise neue Teile aus, die werden gekauft zu einer festgelegten Bewertung. Mhm. Preisspanne ist hier zwischen 62 und 66 Euro je Aktie, was einer Bewertung entspricht von, also eine Marktkapitalisierung von 4 bis 4,2 Milliarden. Und der Anteil, der halt wirklich dem Unternehmen zufließt, ist recht gering, weil normalerweise so klassisch in Mittelstandshand macht man halt oft eine IPO, wenn man sagt, ich möchte mehr Geld, dass ich, wie jetzt im Fall von Otto Bock, Schulden abbaue. Die haben eine recht hohe Verschuldung, weil sie halt auch sehr viel forschen. Also sie wollen natürlich auch mehr Investments in Zukunftstechnologien wie irgendwie Bionik, Exoskelette. Das ist ja übrigens auch was Saugeiles, ne? Exoskelette. Da können wir Menschen mit Querschnittslähmung, mit diesen Exoskeletten laufen. Oder jetzt gerade auch, also Thema Dual Use, ich weiß jetzt gar nicht, wie Otto Bock da aktiv ist, aber gerade auch in der Kriegsführung, da kannst du ja irgendwie schneller rennen, höher springen und weiß ich nicht alles. Theoretisch.
Ich weiß gar nicht, ob dann Otto Bock direkt in Defense-Bereich.
Ich glaube nicht. Also aber grundsätzlich, gerade so Exoskelette, das ist ja so ein bisschen Science Fiction irgendwie. Finde ich schon sehr, sehr.
Ja, es hat was, wenn man sich überlegt, so von, und war das denn? Der erste Avatar, wo die dann diesen großen.
Die blauen.
Genau, die blauen. Hast du gesehen?
Ja, ich war im Kino da.
Ja, ich auch, da war, glaube ich, jeder im Kino. Ja.
Alle in 3D auch.
Ja, richtig. Ja. Da haben ja auch alle
Schau ich jeden zweiten Tag an.
Im Kino, in 3D. Sehr gut. Hatten ja auch alle diese Exoskelette. Was irgendwie mal Kino war, wird dran geforscht. Nee, super, ein super spannendes Thema.
Und, was wir auch noch machen wollen, auch ein spannendes Thema, sie wollen das Geld auch nehmen. Also zum einen, es wird so ein bisschen in Frage gestellt, naja, cashen viel aus, gar kein so großer Anteil an neuen Aktien, sprich gar nicht so viel Kapitalerhöhung und so viel Liquidität für die Firma. Auch nur so rund knappe 20% im Streubesitz. Wollen das aber auch nehmen, um sich andere Companies zu schnappen. Also eine M&A-Strategie, was spannend ist. Und auch interessant, vor allem, weil es Deutschland ist. Weil Deutschland ist jetzt ja nicht der IPO, das IPO-Land schlechthin. Da gibt es schon auch irgendwie eine New York Stock Exchange oder Hongkong, was ja gerade ziemlich boomt, wo ein bisschen mehr los ist. Oder Indien geht ja auch voll ab. Die sind recht hoch bewertet. Also gerade wenn man Wettbewerber anschaut, so, da gibt es in UK einige oder auch in Frankreich, die haben eine EBITDA, also das operative Ergebnis, einen Multiplikator von 16. Mhm. Bin ich gespannt, weil da sieht man so, wie das Börsenklima ist. Ist ja alles immer so ein bisschen bumpy gerade, irgendwie schwer absehbar, wo da die Reise hingeht. Sieht man auch am Goldpreis, der immer dafür für Unsicherheit steht und immer weiter hochgeht, also All-Time High nach All-Time High. Ja. Das ist jetzt relativ teuer bepreist von den Banken, die den IPO begleiten. Let's see. Gibt aber auch einen Ankerinvestor.
Ich wollte gerade sagen, apropos schwer, nämlich schwergeldig, ist der Ankerinvestor.
Der Klaus-Michael Kühne aus Hamburg.
Ist wahrscheinlich den meisten Zuhörern und Zuhörern ein Begriff.
Glaube auch. Und Capital Group ist ein US-Manager. Du hast oft so Anker, die schon was garantieren. Ich glaube, Kühne hat 125 Millionen.
Genau, das glaube ich. Genau, ja.
Committed. Und das hat immer so Sicherheit, dass halt Teile abgenommen werden. Ich bin mal gespannt. Wer wird halt zeigen, wie das Klima hier ist? Ist das obere oder untere Ende der Preisspanne? Ist es überzeichnet, nicht überzeichnet? Wie sieht der Nachmarkt aus? Das ist spannend. Sollten wir uns anschauen, weil es wird auch so eine Tendenz geben, was sich noch tun kann dieses Jahr. Und ob denn der IPO-Markt gut oder schlecht ist. Wer der größte deutsche Börsengang dieses Jahr?
Genau, ich glaube, das ist ja das, was super spannend ist. Ne? Das ist jetzt, wir haben jetzt Anfang Oktober.
Letzte Quartal.
Da kann man ja nochmal jetzt mal den größten deutschen Börsengang dieses Jahr machen.
Kann man nochmal machen. Was man noch machen kann, ist über Sport reden.
Sport.
Ich sag's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach den Slogan.
Ich mach's auch nicht. Machen wir nicht. Das wird demjenigen nicht gerecht. Nee. Aber wir reden über Electronic Arts, über EA, über dementsprechend den Spruch, den, glaube ich, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin sicherlich schon einmal irgendwo gehört hat in einem Videospiel.
In the game? Ich habe früher das immer falsch verstanden.
Ich glaube, jeder hat das falsch gesagt.
Ich hatte früher, also immer, als ich das gespielt habe, ich war ja ein Kind, ich hatte einen Nintendo 64 und einen GameCube. Mhm. Und gab es ja auch so Spiele von EA. Und ich dachte immer, ich habe nie verstanden, was das heißt eigentlich. Ich habe nur EA und dann Sports und dann den Rest nie verstanden.
Ja.
Das ist ja It's in the Game, was ja Sinn macht. Was auch Sinn macht, ist bei einem Buyout ein extrem hoher Leverage.
Richtig, genau. Also wir reden natürlich etwas kryptisch unsere Einleitung über den Take-Private-Deal von Electronic Arts, von EA mit einem Konsortium, was dahinter steckt, wo wir jetzt mal so ein bisschen auseinander dividieren, wer denn dahinter steckt, und zwar für 55 Milliarden US-Dollar.
Riesengroßer LBO.
Um in der Sprache zu sein, ich hab den Witz ehrlicherweise auch schon im Deals Crunch Podcast gemacht, das ist Champions League. Also das ist schon, ja oder nicht.
Richtig, richtig gute Fußballwitze.
Danke, auch. Danke. Weißt du, was die Champions League ist?
Die ist hoch. Ich bin nicht so der Fußballfan. Ich mag tatsächlich gar keinen Sport. Also Sport anschauen, ich mache lieber Sport, treibe gerne Sport, aber schaue nicht so gerne Sport.
Okay. Aber grundsätzlich, auch jetzt aus deiner Warte, also 55 Milliarden Dollar, da sind wir jetzt schon in den oberen Gefilden.
Das ist schon krass groß. Das ist schon richtig groß. Das ist schon sehr, also wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Deal. Kann man schon sagen.
Genau, das ist das, was ich sagen wollte.
Und was auch sehr gut, Champions League. Und was halt auch krass ist, also auch krasses Konsortium. Eine Silver Lake ist dabei, dann ist der PIF aus Saudi-Arabien dabei, der Staatsfonds, dann Affinity Partner von Jared Kushner. Also richtig, richtig cool. 55 Milliarden, großes Ding. Und warum LBO? Also Leverage Buyout, weil es nicht nur ein Buyout ist.
Erklär doch mal ganz kurz.
Also die schnappen sich nicht nur das Unternehmen, sondern die leveragen das auch. Was heißt das? Es wird Fremdkapital genommen. Warum macht man das? Dass die Eigenkapitalrendite höher ist, wenn man weniger Eigenkapital braucht. Mhm. Und wie machen die das? Die haben Darlehen aufgenommen und nehmen Darlehen auf von JP Morgan.
Schon mal gehört.
In Höhe von 20 Milliarden. Jetzt jeder, der jetzt irgendwie so eine Immobilienfinanzierung hat, 20 Milliarden Darlehen ist schon ein recht dickes Brett. Ist ziemlich cool. Und der Preis ist 25%iges Premium auf den aktuellen Kurs von EA.
Nee, lass mal nochmal ganz kurz zurück, bevor wir darauf gehen. Also 20 Milliarden von den 55 Milliarden werden gestellt von JP Morgan.
Das heißt 35 Milliarden Equity und 20 Milliarden Debt. Und deswegen ist ein Leverage Buyout. Mhm. Und es ist schon krass. Schon
was,
ein großes Ding.
Was aber auch, also dieses LBO oder Leverage Buyout, auch schon gang und gäbe ist in der Private Equity.
Ja, also gerade bei Buyouts, das ist ja Unternehmen, die sind profitabel, die entwickeln sich gut. Das ist halt gerade Buyouts sind mit die großen.
Ja, ich wollte gerade, vor allem, weil du ja halt auch einfach sehr viel Geld einfach erstmal legen musst.
Die haben halt auch Cashflows teuer und deswegen ist es ja sehr, sehr beliebt und auch sehr üblich, dass da Fremdkapital
beigemischt wird. Plus, was ja dann auch mit, oder ich glaube, damit wir einmal den Bogen machen, was ja dann auch relevant ist, warum dann auch JP Morgan das macht, das Geschäft von Electronic Arts wirft ja auch Geld ab.
Genau, du hast halt, wie bei uns, Immobilienfinanzierung, der Hendrik kauft sich jetzt eine Wohnung und er hat halt Cashflow über sein Gehalt bei uns und das ist dieser Cashflow, mit dem er ein Darlehen aufnehmen kann und EA hat halt dementsprechend einen Ticken mehr. Da kommen wir gleich auch noch kurz dazu, wie die denn gerade Geld verdienen.
Ja.
Das hat sich ein bisschen verändert von meiner GameCube-Zeit. Und den Cashflow kann man nutzen, halt, um das Darlehen abzubezahlen, weil das Unternehmen kapitaldienstfähig ist.
Und so wird quasi der Schuh raus.
So ist es. Und der Rest, wie gesagt, der Rest ist viel, also hat Eigenkapital von dem Konsortium und schon ein krasses Ding. Also die letzte große, richtig große Gaming-Transaktion, die war sogar noch fetter, brutal.
Ja, ja.
Microsoft, also sich Activision geschnappt haben, das waren nämlich 75 Milliarden und jetzt gibt's halt auch fast keine mehr.
Es wird, da bin ich, da fragst du mich, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich weiß es nicht. Ich spiele eigentlich keine irgendwelche Spiele in der Richtung.
Es gibt eigentlich nur drei große.
Mhm.
Microsoft mit Activision,
mhm.
EA,
mhm.
zweitgrößter Deal und der dritte, Take-Two. Nimm zwei. wie die Bonbons.
Also genau, es sind die Bonbons und weißt du natürlich mit deiner GameCube.
Ich habe auch noch eine PlayStation, ich glaube zwei habe ich.
Stark.
Ich bin nicht so in dem Game.
Nee, ich auch nicht. Also ich bin nach der PlayStation. Ich bin nach der PS3 bin ich auch. Nee, PS4 habe ich noch gehabt. PS4 dann ausgestiegen. Was?
Hast du noch daheim?
Die habe ich, glaube ich, bestimmt irgendwo noch.
Warte auf die Einladung.
Also PlayStation, müssen wir dann FIFA
Gaming
spielen?
Gaming-Abend. Okay, nee, finde ich so gern.
Nee, okay.
Spiel nicht so gerne und dann noch Fußball, super.
Perfekt. Ich meine, lass uns mal ein bisschen auf die Leute eingehen, die dort in diesem Konsortium drin sind. Also Silver Lake, wer ist das?
Ein sehr großer Private Equity Fonds.
Dann der Saudi PIF, also der
Staatsfonds.
Der Saudi-Arabische Staatsfonds, genau.
Affinity Partners.
Müsste dann auch wie CPE-Firma sein, aber das Interessante ist ja, in welchem Familienumkreis Jared Kushner verkehrt, als Schwiegersohn von Donald Trump.
Das ist korrekt.
Und wenn wir uns ein bisschen genauer sozusagen... Also
eigentlich wie ein Staatsfonds, oder?
Mit der Richtung hätte ich jetzt noch nicht gerechnet noch. Aber ja, also ich glaube, es ist ja unbestritten, dass wenn du in bestimmten Positionen bist oder ich sag mal Zugang zu bestimmten Deals hast, ist da vielleicht auch in der Nähe zur Politik nicht ganz so verkehrt.
Da
macht es einfacher.
apropos Zugang, mhm. also ich habe es nur gesagt, ein PI bei Silver Lake. Die haben halt, also machen viele Tech-Investments und dann auch so Companies, die man vielleicht schon mal gehört hat, wie Airbnb, Skype oder Dell.
Vielleicht.
Vielleicht. Also die also macht da schon ziemlich viele große Deals. Und Saudi PIF, das ist nicht irgendein Staatsfonds, das ist der größte der Welt. Das
ist der größte der Welt. Und was interessant ist, bei Affinity Partners, also 4,8 Milliarden AUM, aber 90% davon kommt aus Nahost, also auch aus auch der... Ob es von PIF ist, weiß ich jetzt nicht.
Ein bisschen, glaube ich.
Sicherlich, aber das Ganze macht natürlich dann den Kreis rund. Aber grundsätzlich zum Ziel des Deals, vielleicht Robin, wie siehst denn du das? Also was macht der Deal mit dir? Ich meine, der ist ja so riesengroß, da hat er sich die Tagesschau darüber berichtet.
Also ich finde, also Silver Lake, klar, PI, Geschäftsmodell, machen wir so.
Ja.
Ich finde Saudi-Arabien finde ich spannend. Die haben ja so eine große Vision, 2030, Diversifizierung.
Weil 2030 ist?
Aber
ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien 2030.
Das weiß ich nicht. Vielen Dank. Wieder was gelernt. Hendrik, ich lerne nie aus. War mir auch wichtig, die Info.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall haben sie eine Vision 2030 und die wollen ihre Einkommensströme diversifizieren, zum Beispiel durch eine Fußball-Weltmeisterschaft, weg vom Öl. Weil Öl, klar, das geht zur Neige, fossiler Brennstoff, endlich und nicht unendlich, deswegen brauchen sie irgendwie andere Income-Streams. Die haben ja sehr, sehr viele Unternehmen, Unternehmer etc. angezogen, machen viel durch Tourismus, aber machen ganz klares Ziel. Die haben die Savvy Games Group, wo sie auch Pokémon Go, war das, glaube ich, haben sie gekauft dieses Jahr mit der.
Naja.
Das ist beeindruckend, stand nicht mal im Briefing drin.
Nee, jetzt bin ich überrascht.
Haben sie schon gekauft.
Also spielst du Pokémon Go?
Wer nicht?
Ja.
Auf jeden Fall, die wollen halt weg von dem klassischen Ölgeschäft und halt weiter sich aufstellen. Es wird halt so unfassbar viel Kapital, das sie über Öl gewinnen, investiert. Und
ich glaube, es gibt auch so eine relativ große Ölfirma, die da ansässig ist, oder?
Saudi Aramco.
Die so sehr, sehr groß, also wirklich riesengroß.
Die sind unfassbar groß. genau. Und es ist halt so die Idee, dass sie sich da diversifizieren, deswegen ins Gaming reingehen, weil Gaming ist ja auch ein riesen Megatrend. Zocken ja immer mehr. Genau. Und interessant halt auch, bei dem Deal ist, du hast ja Millionen Gamer, ne? Das ist ja das Krasse weltweit, ja, und haben so indirekt die Übersicht. Aber was ich vorher sagen wollte, was anders ist als bei der GameCube.
Jetzt bin ich gespannt.
Du hast ja früher bei deinen, wie hast du Geld verdient? Du hast ja kein Internet beim GameCube gehabt. Da hast du dann,
damals noch nicht, da, nein.
Ja, heute wahrscheinlich auch nicht, das gibt es ja nicht mehr.
Es gibt jetzt eine Switch.
Der war lila, meine ich, das war toll.
Ja, auf jeden Fall. Hab ich auch gehabt, das ist toll. Es gibt jetzt, der Nachfolger ist ja eine Switch.
Mit den kleinen CD, das kann sein, stimmt. Und die hast du dir dann einmalig einen Erlös gehabt, du hast einen Spielehersteller, den entwickelst du, dann kostet super viel Geld, dann verkaufst du das und dann machst du halt Geld für den Verkauf dieser Mini-CDs.
So sieht's aus.
Und heutzutage macht man das immer noch, aber die Revenues, also Umsätze von EA, stammen zu 75%, also die Einnahmen,
ja,
von Live-Services. Das heißt einfach nur so in-App-Käufe.
Also oder in-Game-Käufe.
In-Spiel-Käufe, ja. Was ich Wahnsinn finde. Das ist echt sehr, sehr interessant.
Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr groß geworden. Also vor allem, wenn man dran denkt, irgendwie FIFA 2012 oder sowas, da ging es dann los, wo du dann auf einmal mit irgendwelchen Coins die irgendwelche Spiele hin und her kaufen konntest und dass dann auf einmal das Echtgeld sozusagen oder mit Echtgeld besser wurdest. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast.
Vielen Dank. Sollen wir noch kurz Bewertung, also wie viel?
Ja, mach halt, mach gern, ja.
Du hast so typischerweise so im klassischen Firmenkundengeschäft, wo ich ja mal tätig war, irgendwie so bei großen Mittelständlern, die mit, keine Ahnung, eine halbe Milliarde Umsatz oder so etwas machen, geht man in der Regel aufs EBITDA, mhm, das operative Ergebnis, das hatten wir gerade bei Otto Bock.
Genau, Otto Bock.
Und da gehst du in der Regel so auf eine 3, vielleicht 3,5 Mal als Multiplikator. Und jetzt eine EBITDA-Marge, das ist in der Regel, wenn man einen Umsatz jetzt irgendwie von eine Milliarde, ist irgendwie einfach zum Rechnen, eine Milliarde hat, mhm, hast eine EBITDA-Marge von 20%, dann, mhm, hast du 200 Millionen EBITDA, mhm, das heißt, kannst du es aufnehmen, irgendwie 600 Millionen Darlehen.
Mhm.
Bei EA ist es ein Schnuff aggressiver, weil die haben Umsatz, also nicht EBITDA, nicht Ergebnis, die haben Umsatz von 7,5 Milliarden,
mhm,
und die nehmen auf 20 Milliarden, das heißt, die haben auf den Umsatz ein Multiple von fast 3, das heißt, schon relativ aggressiv, hilft aber, wie gesagt, dabei, dass die Rendite höher ist.
In dem Sinne, genau, Rendite höher, aggressiv. Was ist denn das Risiko daran? Also ich das hier, haben wir jetzt alles schon gut vorgestellt, aber das ganze Finanztransaktion funktioniert ja auch nicht ohne Risiko.
Muss ja zurückbezahlt werden. Und halt, die gehen ja davon aus, das Unternehmen wird immer profitabler, wächst, mhm, weiter. Das Darlehen kann zurückgezahlt werden. Oft hat man auch sogenannte Pay-in-Kind-Produkte. Das heißt, du zahlst, mhm, gar nicht den Kapitaldienst und tilgst nicht. Und dann gibt es irgendein Ereignis, wieder nochmal IPO weiterverkauft. Mhm. Und erst dann ist das Darlehen fällig. Also Risiko der Bank ist ein Default, kann nicht zurückgezahlt werden. Risiko als Investor ist halt einfach ein schlechter Deal. Weil gerade durch so viel Fremdkapital kann es ja auch deine Rendite auffressen.
Absolut.
Weil wenn jetzt der Zinssatz ist eher LBO eher teurer als günstiger, und wenn dann du nur eine Wertsteigerung deines Unternehmens schaffst von 5% im Jahr, aber der Zinssatz halt irgendwie bei 12% ist, das ist gerade, weil es
also ein US-Deal ist. Was hat so ein LBO für Zinssätze? Also jetzt nicht der explizit, aber...
Kann schon gut und gerne mal Richtung 10 gehen.
Stark, okay.
Weil du halt auch eigenkapitalähnliche Risiken häufig eingehst. So Mezzanine oder Whole Loan, so Unitranche. Das war abschließend noch, glaube ich.
Nee, es ist sehr, sehr, sehr spannend, genau, dass man es halt auch von beiden Seiten beleuchtet. Und, ich meine, darum haben wir es ja mitgenommen, Electronic Arts ist aktuell am Nasdaq gelistet. Ne? Das ist ein Take Privately, danach ist Electronic Arts nicht mehr verfügbar an der Börse und ist quasi wieder zurück im Privatmarkt.
Der Trend, den wir schon oft, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, für die Aktionäre, also jetzt lohnt es sich nicht mehr wahrscheinlich, da einzusteigen, weil die Aktie ist schon gestiegen.
Naja, es ist sehr, sehr spannend. Das habe ich gelernt von unserem guten Kollegen Gregor von Morning Crunch. Das war damals bei dem Microsoft Activision Deal, der war auch relativ früh bekannt. Allerdings gab es da mehrere Instanzen, vor allem die erstmal total noch geprüft wurden. Und in der Zeit war es aber noch an der Börse. Und ich glaube, Warren Buffett war es, der sich dann auch sehr stark eingedeckt hat mit Microsoft-Aktien.
Price is what you pay,
value und, is what you get. Und hat halt die Unsicherheit quasi dann ausgenutzt. Ja. Und dann ging der Deal durch und dann hat er einen guten Schnitt gemacht. Guten Schnitt gemacht. Also, wir sagen ja am Anfang, es ist keine Anlageberatung. Ich meine, die Electronic Arts Aktie wird auch sicherlich noch handelbar sein, aber bis der Deal durch ist, wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern.
So sieht's aus. Es dauert wahrscheinlich relativ lang, weil je größer, desto mehr Aufmerksamkeit von den Kartellbehörden.
So sieht das aus. Dann kommen wir, Robin, abschließend zu unserem dritten Themenblock. Wir haben ein neues, wie soll man sagen, Fondsmodell mitgebracht, und zwar ein Multi-Alternative. Was ist das?
Das ist ein alternativer Investmentfonds. Also auch in den Assetklassen, in denen wir unterwegs sind, Private Market, in dem mehrere verschiedene Anlageklassen drin sind. Mhm. Wir haben jetzt ja Private Equity bei uns, sind als Unterform noch Venture Capital, wir haben Private Debt und Infrastruktur. Und Multi-Alternative ist quasi alles. Es ist ein Fonds, der investiert in viele verschiedene Anlageklassen, zum Beispiel in Private Equity, Infra und Private Debt, sodass man mit einem Fondsinvestment gleich Allokation hat in vielen verschiedenen alternativen Anlageklassen.
Und wozu brauche ich das?
Man kann noch schneller, einfacher diversifizieren. Mhm. Dass du halt sagst, okay, ich möchte jetzt keine 10, also durch unsere Technologie mit Sparplan, 1 Euro bei allem, kann man selber sagen, ja, nee, ich möchte lieber selber alles auswählen, kann man machen. Oder man sagt, na, ich setze auf den einen Manager, der halt ein Multi-Alternative verwaltet und der halt selber nochmal quasi Wert drauf legt, welche Aufteilungen, Korrelationen untereinander machen gerade Sinn. Das heißt, entweder kann ich sagen über Now, hey cool, ich mache jetzt 5 verschiedene Sparpläne oder so 5 verschiedene Investments in die Strategien, that's it, und überleg mir die Gewichtung. Oder du sagst nicht, vertraue das Geld jemandem an, der auch so investiert, aber halt die Gewichtung anpasst anhand des Marktumfeldes. Ja, manchmal ist es zum Beispiel besser, gerade so manchmal ist Early Stage ein bisschen besser bei Investments, manchmal Buyouts, wenn die Zinsen fallen, manchmal ist Private Debt besser, manchmal eher Infra. Und die haben so eine flexible Allokation, das heißt mal mehr, mal weniger, das heißt keine in Stein gemeißelten Quoten, das heißt man halt gewichten kann, ich mache jetzt ein bisschen mehr PI, ich mache jetzt ein bisschen weniger PI und dafür irgendwie Infrastruktur, und das kann schon charmant sein.
Okay, also wenn du es richtig verstehst, dann ist dahingehend natürlich auch dann die Auswahl des jeweiligen Asset Managers sehr wichtig.
Absolut.
Also nicht nur zum einen auf der Deals-Ebene, aber du brauchst halt auch jemanden, der da drüber hinaus die richtigen ich sag mal, Elemente in den Fonds packt, also beziehungsweise in diesen Multi-Alt, also die dann runterliegenden Fonds, also letztendlich ist ein Dachfonds.
Na, da gibt auch welche mit direkt auch Co-Investments drin.
Okay, verstanden. Aber welche Asset Manager haben sich denn sind in der Vergangenheit denn da so ganz auf den Plan getreten, wo man sagt, okay, die haben ganz gute Renditen oder ganz gute Deflow in dem Bereich gehabt.
Also hier hilft Größe natürlich. Mhm. Wo ich bei Multi-Alts immer drauf schaue, macht für mich die Liquidität Sinn. Mhm. Die Mechanik, die dahinter liegt, sprich, wie ist der Lock-up, wie ist der Liquidity-Sleeve, passt es zu den Zielinvestments im Fonds? Das ist ja relativ klassisch, wie bei den anderen Fonds, die ich mir anschaue. Das ist so ein Thema. Und dann auch noch, wie ist allokiert? Also was für Assetklassen sind drin? Weil theoretisch wäre ein Multi-Alt ja auch, weiß nicht, 10% PI 90% Real Estate, muss nicht sein. Aber wenn jemand sagt, okay, das ist eine sinnvolle Strategie, ich habe da gute Quoten, guten Manager, tolle Kostenstrukturen, und gerade da hilft auch oft die Größe. Was man da relativ oft sieht, ist, dass es Forsten, lange Track Record, machen sehr, sehr viele, also häufig auch irgendwie Fund Investments in andere Fonds. Und dann nutzen sie den Dealflow aus ihres Daseins als sehr, sehr großer Limited Partner bei vielen Private Equity Fonds als Beispiel, um da an Co-Investment Deals zu kommen. Mhm. Die Co-Investments werden dann in Multi-Alt reingekauft. Da muss man schon stark drauf schauen. Wer da viel macht, wenn ich super gut finde, ist jetzt eine Hamilton Lane, finde ich klasse. Die sind auch echt groß, also fast 1000 Milliarden. Also fast eine Billion.
Ich glaube, sind so bei 800, ne? Irgendwie in der Richtung, ja.
Genau, die sind recht groß. Natixis finde ich spitze. Mhm. Spitzenhaus, sehr, sehr viel, sehr, sehr breit. Auch in allen verschiedenen Asset-Klassen unterwegs. Sind ähnliche Größenordnungen unterwegs. Wer ist da noch so am Start? Morgan Stanley, auch vielleicht schon mal gehört. Die sind da echt, finde ich auch echt gut, finde ich auch echt spannend. Und da gibt es schon einige Player. Das ist auch eine Partners Group, mit denen wir arbeiten. Die haben ein bockstarkes Produkt. Ist aber nicht für Retail zugelassen, bedauerlicherweise. Die haben ein richtig gutes Produkt. Da gibt es halt auch immer unterschiedliche Schwerpunkte, gerade wo die Fonds herkommen. Da gibt es schon einige, die wir uns auch sehr intensiv anschauen, wo wir auch sehr, sehr, ja, also viele Gespräche führen. Weil das finde ich interessant, einfach noch als zusätzliches Offering, weil da kommt man teilweise auch an Deals, an die kommt man normalerweise nicht.
Wenn man dann die gewisse Größe mitbringt.
So schaut's aus.
Gutes Stichwort zum Schluss, Robin. Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Wir sind nicht mehr ganz so kalt wie am Anfang, weil ich so viel geredet habe.
Wir haben uns warm geredet, genau. Wenn irgendwie Feedback, irgendwelche Fragen zu den Themen, über die wir gesprochen haben, gerne an hello@investnow.com oder slidet in unsere DMs auf LinkedIn.
So machen wir das. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Folge gerne liken, teilen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.